Long time, long time, long time.
Long time, long time, long time. Ja, das passt definitiv, das Zitat aus dem Film Nickel Boys, wo ja anfangs des Jahres bei uns in der Schweiz rausgekommen ist. Es ist definitiv viel zu lang her, liebe Filmsündis. 3 Monate, wenn ich richtig gezählt habe, seit ihr das letzte Mal auf dem Kanal etwas gehört habt von mir. Und selbst das ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil das ja eigentlich eine Promo war für mich. Für meine Playlist auf Spotify, Filmsünder im Exil, wo ihr meine Ausflüge nachhören könnt, weil ich in diversen anderen Formaten unterwegs war. Aber jetzt habe ich gefunden, es ist endlich wieder mal Zeit, euch eine reguläre Filmsünder-Folge zu bringen, beziehungsweise so richtig regulär ist sie eben eigentlich gar nicht, weil es gibt jetzt nicht so eine ausführliche Serie oder Filmbesprechung zu einem bestimmten Thema, sondern ich mache wieder einen kleinen Rundumschlag, wie ihr das ja schon vom Sommer gehört habt, mit diversen Sachen, die ich gesehen habe, die ich je nachdem empfehlen kann. Oder vielleicht auch nicht. Zuerst aber muss ich noch kurz ein bisschen Promo machen. Einfach, ja, es klingt so ein bisschen wie eine Entschuldigung. Also, dass ich nicht untätig war. Aber eigentlich ist es ja egal, weil ich weiss, ihr seid treu, wenn irgendetwas rauskommt, hört ihr das. Unverständlicherweise, sage ich jetzt mal. Aber es ist schön, seid ihr so treu und hört jedes Mal, auch wenn eben so ein bisschen unzuverlässig Zeug veröffentlicht wird von mir. Aber eben, wie gesagt, ja, die Filmsünder im Exil-Playlist auf Spotify findet ihr die. Falls ihr nicht auf Spotify seid, ist es ein bisschen umständlicher, die Sachen zu finden. Aber ihr könnt unter anderem ja, das Zeug so einfach sonst im Internet hören. Aber jetzt gebe ich einen kurzen Überblick, was da in den letzten Monaten alles passiert ist. Auch vor allem natürlich der Telestammtisch, wo ich jetzt etwa die mal etwas mache. Der deutsche Podcast, der quasi wöchentlich oder fast täglich Podcasts rausholt. Das ist eine riesen Redaktion mit ganz vielen tollen Leuten dabei, die ich in den letzten paar Monaten auch schon mit ein paar noch etwas machen durfte. Und eben da ist auch etwas passiert. Und da gebe ich jetzt einen kleinen Überblick, was denn da genau passiert ist. Zum Beispiel habe ich dort über Disney-Serie Alien Earth geredet. 10, 9, 8, 7, 6.
How's our girl?
She's ready.
You're going to be the first person to transition from a human body to a synthetic.
Because I'm special.
That's right. You're very, very special.
Alien Earth. Yeah. Nicht die ganze Serie besprochen, keine Angst, das war nur der Staffelauftakt, wo ich Gast war, Episode 1 und 2. Die sind gleichzeitig rausgekommen und dann im Wochenrhythmus hat der Streamingdienst die einzelnen Folgen rausgegeben. Insgesamt sind es dann 8 Episoden geworden und ich hätte eigentlich irgendwo zwischendurch nochmal dabei sein sollen. Leider hat es dann zeitlich nicht mehr geklappt. Ich habe am Schluss noch ein Resümee gegeben, 8. Episode ist es, glaube ich, oder in 9. Episode vom Podcast, sage jetzt vom Telestammtisch, Podcast von dem Recap, habe ich noch ein Resümee aufgenommen und ihn eingesprochen. Und ich kann euch jetzt sagen, lasst es sein. Also, zumindest, wenn ihr Alien-Fans seid, also, ich bin jetzt nicht der Hardcore-Alien-Fan, aber ich habe gleich einen gewissen Bezug zu dieser Reihe. Angefangen natürlich mit dem 79er Alien von Ridley Scott, ein grandioses Meisterwerk, das für mich immer noch das oberste ist auf der Liste. Viele sagen ja, Aliens, die Fortsetzung, gefällt ihnen besser. Kann ich auch verstehen, wenn man ein bisschen mehr Action braucht. Mir gefällt halt der erste viel besser. Dann haben wir Alien 3 von David Fincher, der ja auch vielfach so ein bisschen als Fail angeschaut wird, wenn man es Englisch sagen will. Ich finde den auch nicht so schlecht. Und auch der vierte, der ja von vielen verrissen wird, auch so ein bisschen als Guilty Pleasure gehandelt wird bei ganz vielen. Vom Jean-Pierre Jeunet, der ja auch zum Beispiel La fabuleuse Destin d'Amélie Boulin gemacht hat, also die fabelhafte Welt der Amélie, der hat ja beim vierten Teil von der Alien-Reihe Regie geführt. Selbst dem kann ich relativ viel abgewinnen. Also von mir aus gesehen gibt es keinen schlechten Alien-Film. Wenn sie dann auf Predator treffen, dann ist es ein bisschen eine andere Geschichte. Und auch die Sachen Prometheus, die Ridley Scott in den 2010 gemacht hat, plus die Fortsetzung Alien Covenant, auch die finde ich nicht unhuere schlimm oder schlecht, von dem her. Aber die Serie, huiuiui, das ist schon nicht gerade so eine gute Angelegenheit gewesen. Leider bestätigt das wieder ein bisschen, was Disney halt einfach macht. Es wird alles ein bisschen Disneyfiziert. Und ja, also wenn ihr mein Resümee wollt hören, dann hört am besten einfach also die ersten zwei Episoden, die wir besprochen haben. Da sind wir noch ziemlich gnädig gewesen. Oder der Dom und der Chris, die ja quasi die ganze Recap-Reihe gemacht auf dem Telestammtisch. Wir sind ziemliche freudiger Erwartung gewesen, was da noch kommt, aber ab der Episode 3 hat es wirklich einfach so Sinkflug par excellence. Und wenn ihr wollt wissen, was ich am Schluss noch so gesagt habe, für das Ganze ein bisschen zusammenzufassen, ja, eben, wie gesagt, ihr findet die Folge in dieser Playlist Filmsünder im Exil und die tue ich euch natürlich.
Quelle dazu findest du in den Shownotes.
Dann bin ich nochmal beim Telestammtisch gsi, wo ich über einen, ja, man kann schon sagen, einen Held aus meiner Kindheit können reden, oder aus meiner Jugendzeit vor allem, der Charlie Sheen. Und dazu hat es eine dreistündige Netflix-Doku gegeben, die heisst AKA Charlie Sheen.
How do I present this with any class?
I think we're past that, Charlie.
We're past that, yeah. When you got a lot of shame about a lot of stuff, shame is suffocating. I lit the fuse, you know, and my life turns into everything it wasn't supposed to be. There's only one person alive that has the answers to so many people's questions about me.
Ja, und die people, die er da spricht, beziehungsweise er sagt ja, es gäbe nur jemanden, der darüber reden kann, aber es kommen ganz viel zur Sprache, was auch gut ist, damit man noch ein bisschen andere Sichten dabei hat. Das Leben von Charlie Sheen, der grosse Hollywood-Schauspieler, Sohn von Martin Sheen, wie ihr vielleicht wisst, Brüder von Emilio Estevez. Und wie gesagt, so ein kleiner Jugendheld von mir, wegen zum Beispiel Hot Shots 1 und 2, wo er ja die Hauptrolle gespielt hat, aber vor allem näher in den 2000er, dank Two and a Half Men. Wenn man das heute anschaut, vielleicht ein bisschen schwierig zu geniessen, so ein bisschen ähnlich wie Californication, wo ja in den 2000er auch recht abgeführt ist, bei Two and a Half Men so ein bisschen das gleiche Problem. Ist halt eine andere Zeit gewesen. Boston Legal kommt mir da auch noch in Sinn, wo ich auch noch eine Folge darüber gemacht habe und dort auch schon darüber geredet habe, so ein bisschen wie der Chauvinismus so ein bisschen zelebriert wird. Bei Two and a Half Men kann man es ein bisschen rausstreichen, weil das ist echt purer Chauvinismus, aber gleich dann zum anderen. Halt, Sammy weiss nicht, wie gut die Serie gealtert ist. Wahrscheinlich nicht gut, weil ich habe also ehrlich gesagt noch nie mehr geschaut. Aber auf jeden Fall war Charlie Sheen für mich dann so ein bisschen ein Vorbild gewesen. Ach ja, man ist halt ein Jungspund, so ein Heranwachsender, möchte gerne irgendwas, oder? Und da hat man natürlich Freude gehabt, dem Typ dort, der viel Geld hat, in Miami ein schönes Strandhaus hat und jede Frau bekommt, die er gerne hat. Der Traum von jedem Jungen in den 2000er. Jetzt hat es eben einen Doku gegeben, Charlie Sheen, und ich habe das Leben von Charlie Sheen schon mal in einer Spätsünder-Folge geredet und habe ja sozusagen die Vita von ihm so ein bisschen mitverfolgt, bis irgendwann so Anfang 2010er, wo er dann wirklich völlig abgedriftet ist und gefunden hat, Tiger Blood, und dann da noch seine Bühnenshow gemacht hat und einfach nur noch erzählt hat, wie geil das er eigentlich ist. Und trotzdem, dass ich eigentlich viel mitbekommen habe, das Leben von Charlie Sheen, hat mir die Netflix-Doku sehr überzeugt in der Hinsicht, dass ich sehr viele Sachen erfahren habe, die ich zum Beispiel noch nicht gewusst habe. Ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass der Charlie Sheen sehr eng mit dem Nicolas Cage befreundet war. Und anderen, die so ein bisschen seinen Jahrgang haben, wie zum Beispiel der Sean Penn, mit dem ist er auch relativ viel umgegangen früher, auch zusammen noch mit seinem Brütsch, also nicht mit dem Sean Penn seinem Brütsch, sondern mit dem Sheen seinem Brütsch, Emilio Estevez, den ich vorhin kurz erwähnt habe. Und sogar, trotzdem, dass die Doku 3 Stunden dauert, ist sie überhaupt nicht langweilig. Also es ist natürlich Netflix-technisch halt auch mit grossem Tram aufgezogen und so. Man muss vielleicht auch zwischendurch so ein bisschen leer schlucken und gewisse Sachen auch hinterfragen, die dort gezeigt werden, wenn man fähig ist, selber ein bisschen zu überlegen und nicht gerade alles für bare Münze nimmt, dann ist das eigentlich eine durchaus unterhaltsame Geschichte und auch krass, was da alles irgendwie zutage getragen wird zum Teil. Und man hat dann wirklich so das Gefühl, man hat jetzt den Mensch einigermaßen kennengelernt und wünscht ihm auch, obwohl er ein riesen Arschloch muss gewesen sein, in gewissen Hinsichten, jetzt weiss ich nicht, wie er unterwegs ist, offenbar hat er sich mit vielen Leuten versöhnen können, die er früher in eine Karre gefahren ist. Und man wünscht ihm, also auch zumindest mir ist es so gegangen, und Charlie schien so, ah, ich wäre froh, wenn du es jetzt auf die Reihe bekommst und es einfach so bleibt. Er ist ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren klein, ich hoffe, er kann es auch dabei behalten. Und darum, von dem her, eigentlich eine coole Netflix-Doku, wo ich auch noch ein bisschen ausführlicher darüber geredet habe, mit dem Sven vom Telestammtisch und auch natürlich der Podcast. Findet ihr? Ja, ihr wisst wo.
Quelle dazu findest du in den Shownotes.
Apropos Sven. Best of Cinema ist so ein Stichwort, wo er die Finger drin hatte. Das ist in Deutschland machen sie so eine Reihe, wo sie die besten Filme, in Anführungszeichen, wie sie finden, wieder ins Kino bringen. Also Filmklassiker werden wieder gezeigt. Vor kurzem ist gerade das Schweigen der Lämmer ist wieder vorgeführt worden. Vorher Walk the Line, also die Johnny Cash-Geschichte. Seven von David Fincher ist gezeigt worden. Der Weiße Hai natürlich, berechtigterweise. Und eben auch einen, den ich gefunden habe, sehr schön, ist der auch der Trick gefallen, weil ich so das Gefühl habe, viel sieht er gar nicht so als Filmperle oder Filmklassiker. Und das ist...
I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum.
Day Live, von einem meiner Lieblingsregisseure John Carpenter aus dem Jahr 1988, wo es ja noch einen leichten persönlichen Bezug dazu gibt. Wenn man so auf meine Vita schaut. Und vielleicht hat mich der Ausschnitt an etwas erinnert. Vor ein paar Jahren habe ich mit meinem lieben Vater schon mal das Thema angerissen, beziehungsweise ist der Film auch Teil gewesen, wo wir über das ganze Oeuvre oder zumindest viele Sachen vom Oeuvre von John Carpenter geredet. Und jetzt ist eben Day Live in dieser Best-of-Cinema-Reihe in Deutschland wieder ins Kino gekommen und im Telestammtisch auch besprochen worden. Und dort durfte ich dabei sein. Und wir haben den Film relativ ausführlich auseinandernehmen. Mit dem Sven, aber, den ich vorhin erwähnt habe. Und auch noch jemand, der, glaube ich, 10 Jahre jünger ist als ich. Ja, stimmt. Ende 90er, Anfang 2000er. Ja, sind grosso modo mindestens 10 Jahre jünger. Der Valentin. Und der hat den Film, glaube ich, das erste Mal gesehen und darum auch nicht ganz verstehen, warum der Sven und ich, weil der Sven, der ist zwar auch 10 Jahre älter als ich, aber wir beide haben irgendwie einen ähnlichen Spirit und vielleicht auch einen ähnlichen Filmgeschmack und können das deswegen auch gut abfeiern. Mit ihm macht es übrigens auch sehr Spass, Telestammtisch-Folgen aufzunehmen. Das ist echt bis jetzt fast mein Lieblingsgesprächspartner, nicht für die anderen abzuwerten, aber mit dem Sven vibet es einfach gut, weil wir irgendwie ähnlichen Geschmack haben und uns irgendwie gut finden und wenn es um Filme geht. Pff. Und der Valentin hat eben nicht ganz verstanden, warum das Sven und ich sein Leben so können abfeiern und vielleicht auch abkulten und warum es mir beide gefunden haben, es ist berechtigt, dass der in der Best-of-Cinema-Reihe läuft. Darum eine kleine Warnung, wenn ihr den Podcast hört, ist erstens das, dass man halt auch eine Meinung hat von ein bisschen jüngeren, so Gen, wie würde man dem sagen, Gen Z wahrscheinlich. Junge Menschen, die vielleicht nicht ganz so Freude haben an sein Leben, wie wir das hatten. Aber eben, das gleicht sich dann auch wieder ein bisschen aus, dank dem, dass ja der Sven und ich den wirklich abgeholt und auch gefunden haben, hey, fuck, der ist einfach noch immer brandaktuell mit der Thematik, wenn man so in die Weltgeschichte rausschaut. Aber ich wollte noch eine andere Warnung rausgeben, die Tonqualität, die ist im nettesten Sinn ausgedrückt bescheiden. Ja, weil wir haben uns online zugeschaltet, haben auch Probleme gehabt, weil gewisse Programme, die wir uns zusammenschalten wollten, bei den einen nicht funktioniert haben. Und das merkt man der Aufnahme einfach leider auch ein bisschen, weil die verschiedenen Tonspuren zum Teil überhaupt nicht zusammenpassen. Da wird irgendwie eine halbe Stunde nachdem, dass jemand etwas gesagt hat, reagiert und man muss irgendwie überlegen, hä? Also ich habe es nachgelassen und ich habe jetzt nicht gerade so bahnbrechendste Podcast-Leistung gefunden, die da stattgefunden hat. Aber falls ihr wirklich so Bedürfnis hat, noch mehr zu hören zu diesem Film, dann könnt ihr euch den, glaube ich, gut antun. Ich habe auf jeden Fall eben auch die Shownotes hier nicht da.
Quelle dazu findest du in den Shownotes.
Und dann haken wir noch den letzten Auftritt beim Telestammtisch schnell ab. Ich konnte noch über Marvel Zombies reden. Ja, ich habe seit Guardians 3 und Fantastic Four diesen Sommer habe ich eigentlich praktisch keine Berührungspunkte mehr gehabt mit dem Marvel-Universum, weil mir das so ein bisschen verleitet ist. Ich glaube, da nicht der Einzige. Also die letzten Sachen, außer jetzt die Fantastischen Vier, habe ich eigentlich nicht mehr im Kino gesehen. Und jetzt ist eben das Marvel-Zombies rausgekommen, so eine Trickfilmserie, wo Zombie-Apokalypse passiert ist und sich gewisse bekannte und weniger bekannte Marvel-Helden entweder in Zombies verwandeln oder die Zombies müssen bekämpfen. Und das ist ein sehr unterhaltsamer Spass geworden, wo ich eben auch im Telestammtisch darüber geredet habe. Mit dem Chef Andi, wie auch ihm so schön sagen, mit dem, wo ich ja schon den Klimperclown, also die selber gemachte Helge Schneider-Doku habe besprochen im Sommer. Und Britt Marie war da auch noch dabei gewesen. Und auch diesen Podcast findet ihr dort in den Shownotes. So, jetzt habe ich sehr viel angeteasert und ich bin noch nicht ganz fertig, weil ich bin auch noch zu Gast gewesen in einem Mundart-Podcast. Falls mich das deutsche Zeug nicht so anspricht, habe ich noch einen aufgenommen mit einem Basler-Film-Podcast, wo ich Anfangsjahr darauf gestossen bin. Sehr coole Truppe, drei Jungs. Cineswiss hat den Podcast. Sie heissen Hill, Spike und Alex und machen das schon seit 2020 und haben mittlerweile schon über 460 Folgen zusammen, was ich wahnsinnig finde, wie man das zustande bringt. Die haben quasi auch seit 2020 nichts mehr anderes gemacht, als Filme geschaut und Podcasts aufgenommen. Aber ich habe auch mitbekommen, sie haben noch ein Privatleben, aber gleich keine Ahnung, wie die das managen. Und die haben verschiedene Formate in diesem Podcast, die ich euch sehr gerne ans Herz lege. Also bei mir war zum Beispiel jetzt der Podcast gewesen, das Jahr, wo ich am meisten gehört habe. Was wirklich sehr coole Sachen hat, wie Rückblicke, was sie haben gesehen. Also wenn man die Jungs schon ein bisschen kennt, dann sind die unterhaltsam, die Folgen. Aber wenn man so einsteigt, dann würde ich euch vielleicht eher so die Jahrgangsfolgen empfehlen. Da reden sie immer über ein bestimmtes Jahr und welche Filme aus diesem Jahr ihnen besonders gefallen haben. Das finde ich sehr cool, weil dort haben sie ja dementsprechend recherchiert, was in diesem Jahr sonst noch abgegangen ist. Und das ist auch immer sehr unterhaltsam. Versus-Folgen finde ich auch sehr cool, was irgendwie Filmreihen gegeneinander antreten. Oder einst haben sie so ein Action-Helden-Versus gemacht, wo sie der Arnold Schwarzenegger oder, warte, jetzt ist der überhaupt dabei gewesen, jetzt müssen wir gar nicht sprechen. Auf jeden Fall, der Mel Gibson ist dabei gewesen, ich glaube, Bruce Willis ist noch dabei gewesen, der Vin Diesel aus irgendeinem Grund und so weiter und so fort. Also, und dann hat jeder müssen argumentieren, wer jetzt der grösste Action-Held ist und ein Juror hat dann beurteilt, wer am besten argumentiert hat und einen Punkt verteilt. Also von dem haben wir eben gehört, das sind sehr unterhaltsame und sehr kreative Formate. Und sie haben auch eins, wo Hass- und Lieblingsfilm heisst, beziehungsweise es gibt eins, wo Hassfilm heisst und eins, wo Lieblingsfilm heisst. Und beim Lieblingsfilm habe ich eigentlich dürfen zu Gast sein. Da habe ich ein paar Vorschläge geschickt, so Filme, die ich finde, könnte ich unter Umständen als Lieblingsfilm bezeichnen. Und ja, ein paar Sachen geschickt und dann haben sie eben «The Nice Guys» ausgelesen von Shane Black aus dem Jahr 2016. Und das ist jetzt nicht einer, der bei mir in der Top 10 würde landen, wenn ich eine Liste machen müsste mit meinen absoluten Lieblingsfilmen. Aber es ist echt so einer, den ich alle Jahre gerne wieder mal schauen und halt einfach, weil ihr ja mitbekommen habt, wahrscheinlich, wenn ihr den Podcast regelmässig hört, dass ich eine kleine Schwäche, also für Mannfreundschaften und Buddy-Comedy-Sachen. Spoiler, da kommt das Jahr eventuell noch etwas über meine absolute, ja Mutter, ich habe es gesagt, absolute Lieblings-Buddy-Cop-Reihe.
Sie haben dir für diesen Fall einen neuen Partner zugeteilt.
Ein Partner, schon wieder?
Ein wilder Vogel. Vom Rauschgiftdezernat. Er ist völlig fertig. Kurz vorm Durchdrehen.
Nur fabelhaft.
Deckung, der hat eine Kanone!
Rog, darf ich vorstellen? Dein neuer Partner.
Ich werde mich darauf freuen und das ist kein leeres Versprechen, weil die Podcast-Folge ist quasi schon fertig geschnitten. Ich warte einfach noch, bis es gegen Weihnacht geht, um die rausbringen, wo ich auch mit zwei von meinen absoluten, ja, es nochmal gesagt, Lieblings-Podcast-Kollegen darf aufnehmen, mit dem Kühne und mit dem Stu. Und eben, die kommt dann gegen Weihnachten aus. Aber jetzt geht es ja nicht um das, sondern um die Lieblingsfilmfolge von Cineswiss. Und die tue ich natürlich auch verlinken in dieser Filmsünder im Exil-Playlist. Und empfehle euch auch sonst mal in Cineswiss reinzulassen, weil es könnte sein, dass dort das eine oder andere Mal wieder ein gewisser Bodo auftritt. Und auch sonst, also nicht, dass ich mir das selber immer anpreise. Also der Podcast lohnt sich einfach auch, wenn man sonst coolen Film-Podcast-Inhalt möchte haben, der wirklich aus der Schweiz kommt und auf Schweizerdeutsch ist.
Quelle dazu findest du in den Shownotes.
So, jetzt habe ich also genug abgerissen hier. Jetzt hat er wieder ein bisschen Material zum Nachhören. Falls ihr überhaupt noch mögt hören. Jetzt kommen wir endlich mal zu den Sachen, die ich darüber reden will, die ich gesehen habe in den letzten Monaten. Also ja, seit, jetzt zurückgerechnet, seit dem Juli muss es wahrscheinlich sein. Und noch nicht darüber geredet habe. Und da fangen wir doch an mit einem coolen Kinoerlebnis, das in dieser Zeit passiert ist. Es ist, glaube ich, im Oktober ist das gewesen.
Camera speed.
Sound production, take one. Action!
What the hell is that?
Girl from Ipanema.
Ja, ganz gewiefte Ohren. Und da meine ich jetzt wirklich die ganz, ganz, ganz gewiefte Ohren. Ist vielleicht erkennt. Das sind doch gar keine neuen Filme, die das Jahr 2025 erschienen sind. Nein, die beiden Filme, wo es darum geht, sind im Jahr 1989 und 1998 rausgekommen. Und zwar geht es um Leviathan und Deep Rising, wo auf Deutsch auch sehr schön übersetzt worden ist mit Octalus. Und gelaufen sind die beiden Filme im Rahmen vom Bruckor Double Feature von der Reihe. Da gibt es in den beiden Kinos das Bruck, also die beide schönen Kinos, ich weiß gar nicht, ob es noch mehr Kinos gibt. Also das ist wirklich Zucker. Also dort habe ich ja schon den weißen Heimsommer gesehen, meinte. Im Odeon werden einerseits so Double Features gezeigt, aber auch im Excelsior, wo eben jetzt das Double Feature war. Und da hat eben Cineswiss auch seine Hänge im Spiel. Also der Alex hilft dort mit organisieren, wählt auch Filme aus. Und da gibt es eben Double Features, wie zum Beispiel Having Some Fun with the Undead, wo es um Zombie-Filme ist gegangen. Yippie AI, Motherfucker, was offensichtlich um künstliche Intelligenz gegangen ist. Oder Ho Ho Horror. Und das, was ich jetzt hier geniessen durfte, das Double Feature, hat geheissen «No one can see you». Also «see» nicht wie «sehen» geschrieben, sondern wie «mehr». Also das englische «mehr» heisst ja «see». Da ist es eben um Teufelsee-Monster gegangen, Teufelsee-Kreaturen und sehr cool gewesen, das Kinoerlebnis. Das war am Samstagvormittag gewesen. Am 11 Uhr hat es angefangen, beziehungsweise am 11 Uhr hat die Türen aufgetan, am 12 Uhr ist dann der Film losgegangen, der erste Leviathan. Und da hat mein Vater mitgeschleppt. Das war schon schön gewesen, mit ihm so ein, sag jetzt mal, so ein Trash-Film-Wochenende zu haben. Er hat beide Filme schon kennt, hat aber nicht beide vollends gesehen und wir haben glaube beide ein bisschen amüsiert. Leider sind die Sitze, haben wir gefunden, in diesem Excelsior für unsere Rücken, glaube ich, nicht ganz so bequem gewesen, aber es hindert mich auf jeden Fall nicht dran, nächstes Jahr dort nochmal herzugehen oder sonst auch mal einfach. Also ich kann es allen empfehlen, geht mal die Webseite auschecken, die knallen euch auf jeden Fall auch noch in die Shownotes, weil die haben wirklich so coole Double Features zusammengestellt und auch sonst machen sie coole Sachen. Also nächstes Jahr im Februar zeigen sie zum Beispiel die ganze Pate-Reihe, Teil 1 bis 3, auf Englisch und Deutsch. Also es hat zwei Säle, die separat laufen und auch die würde ich sehr ans Herz legen. Also geht doch mal auschecken, wenn es euch interessiert.
Quelle dazu findest du in den Shownotes.
So, jetzt habe ich nämlich Sonnenblätter. Da muss ich noch die Hosen abziehen. Sonst bin ich nur dreimal im Kino gewesen, seit dem Juli. Lustigerweise jedes Mal mit jemand anderem. Ist auch noch schön, weil ich gehe ja echt viel allein ins Kino. Aber jetzt bin ich sehr, also eben die drei Mal, wo ich im Kino war, beziehungsweise viermal, sie sind ja mit dem Bruckor Double Feature, sie sind viermal gewesen und ich finde es immer schön, wenn man mit jemandem gehen kann, dann ist man manchmal auch gespannt, wenn man den Film schon kennt, wie die andere Person reagiert und sonst auch überhaupt. Also eben, ich gehe jetzt das mal chronologisch durch, was ich im Kino alles gesehen habe und als erstes ist es Ende August, ist das da hier gewesen.
What the hell happened?
Sunrise call! Drink them if you got them!
Let's go back to your place and you can take advantage of my poor judgment.
I depend on your poor judgment.
I want to know if I can take this seriously.
What do you need to take us seriously?
Come on, kids, get a room.
Sorry, Miss Kitty.
Oh. Oi! What the fuck are you doing, geezer?
Is that the best you can do?
I've got to fly back to London. I need you to take care of my cat.
I like cats.
I like dogs.
Hey, is Rush home?
Who are you?
What's the big man?
Who did this to you?
La pistola.
Either I get what I want, or my pistol talk for me.
These guys you messed up with, they're scary monsters.
I don't know anything.
What the fuck did you get me into?
Falls ihr jetzt nur ein Fragezeichen im Kopf umschwirren habt, ja, kein Problem. Mir ist es genau gleich gegangen. Ich habe bis kurz vor Kinostart gar nicht gewusst, dass der Film überhaupt rauskommt. Card Stealing von Darren Aronofsky. Dass der so nicht abgerissen worden ist. Und zu Basel ist der übrigens auch überhaupt nicht gross gelaufen. Ich denke, das ist so ein typischer Kultkinofilm, aber der ist in den Kultkinos gar nicht gelaufen. Er musste ins Arena-Kino gehen. Wo er dann auch nochmal auf Deutsch gelaufen ist und irgendwie erst so um 9 Uhr am Abend. Also, und ich glaube, so, eher kurz nur. Also, habe ich schon angefangen. Und darum muss ich auch sagen, leider ist der Film bei mir noch nicht so ganz in Gunst reingekommen. Also, beziehungsweise, ich weiß immer noch nicht genau, wie ich den so bewerte. Darum muss ich ihn irgendwann mal auf Englisch nachholen, weil der spielt halt schon sehr mit den verschiedenen Akzenten, die jetzt vielleicht im Trailer schon gehört, oder? Da ist die Sprache schon noch so, nicht der entscheidendste, aber einer von den entscheidenden Faktoren, die in diesem Film eine Rolle spielen. Und um was geht es eigentlich? Es geht so um einen Barkeeper, der früher mal Profisportler war, der durch einen Unfall halt dazu gezwungen wird, dass er nicht mehr Profisportler sein kann und halt in einer Bar arbeitet. Und der kommt dann durch Zufall, weil er die Katze von seinem Kollegen muss oder von seinem Nachbar muss hüten, kommt er so eine kriminelle Machenschaft hin. Und das ist so der Plot von diesem Film. Und Darren Aronofsky ist ja immer so ein bisschen die Frage, was macht er jetzt eigentlich genau? Also der hat ja Filme gemacht wie Black Swan, The Wrestler, Requiem for a Dream, The Whale jetzt gerade vor kurzem, wo ja der Brendan Fraser den Oscar bekommen hat für den besten Hauptdarsteller. Und beim Darren Aronofsky weiss man nie so genau, was jetzt als nächstes kommt. Das ist echt ein sehr untypischer Film für ihn, würde ich jetzt mal behaupten, weil das ist so, so ein bisschen ja, Action- würde jetzt nicht sagen, da hat ein paar Action-Szenen drin, aber es ist kein Action-Film, es ist mehr auch wieder so ein Charakterdrama, hat jetzt mal gesagt, im Hintergrund. Und zum Teil, puh, geht er also schon ein bisschen an die Nieren. Also was da zum Teil passiert, wo du so denkst, da bleibt dir das Lachen wirklich gerade im Hals stecken. Und das ist, glaube ich, die perfekte Bezeichnung für den Film. Da bleibt dir das Lachen zum Teil im Hals stecken. Man lacht, aber es bleibt dem auch gleichermaßen im Hals stecken. Wie gesagt, ich muss den nochmal schauen, in der Originalsprache, um zu entscheiden, ob er gut war oder nicht. Aber ich habe das Gefühl, es tendiert eher zu gut. Und dass der vielleicht, je nachdem, auf irgendeiner Top-Liste könnte landen das Jahr, zumindest was der Kinobesuch an sich angeht, weil da war jemand dabei, der das sehr aufgewertet hat. Aber ja, mehr dazu erfahrt ihr dann in grossen Spendzünder Endsünd-Jahresfolge. Das wäre vielleicht noch ein guter Titel, kommt mir jetzt gut in den Sinn. Freudscher Versprecher. Dort erfahrt ihr auf jeden Fall mehr. Machen wir weiter mit dem nächsten.
Things are getting a little out of hand.
Well, you think? I don't think you have the capacity to fix your problems.
Are you actually allowed to say that?
That seems unprofessional.
Yes, like malpractice.
Yeah, we'll be expecting a hefty discount.
Das ist wieder mal eine von diesen Geschichten, die so in Kategorien fallen. Hollywood kommt einfach nichts mehr Neues in Sinn und darum holen wir einfach die alten Geschichten nochmal auf und verbraten sie noch einmal in viel unkreativer, in viel unsympathischer und in viel schlechter. Bei diesem Film, muss ich aber sagen, trifft es nicht zu. Und es geht um The Roses. Basiert auf einem Roman The War of Roses, wo der Warren Adler geschrieben hat. Wenn euch der Name bekannt vorkommt, dann hat es einen gewissen Grund, weil 1989 ist das schon mal verfilmt worden, der Stoff. Und zwar von Danny DeVito als Regisseur dann zumal, also meine begnadeten Schauspieler, Sympathieträger. Kathleen Turner und Michael Douglas spielen die Hauptrollen und die kennt man ja zusammen schon aus einem von, würde ich jetzt sagen, den besten Abenteuerfilmen, nebst Indiana Jones und was es da sonst noch so gibt. auf der Jagd nach dem grünen Diamanten und auch die Fortsetzung «Juwel vom Nil», wo zwar jetzt nicht mehr ganz so gut ist, aber trotzdem so zwei Teile, wo ich noch ans Herz würde legen, dass ihr die mal schaut. Das sind schöne Filme, vielleicht nicht ganz so krass wie Indiana Jones, aber sind wir ehrlich, beim Indiana Jones ist ja die Story an sich eigentlich auch nicht wahnsinnig durchdenkt und tiefgründig. Aber eben, hier geben sie sich so richtig aufs Dach. Also das ist so ein bisschen der Counterpart zu der «Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten», Liebelei, was sie dort haben. Wobei, dort haben sie sich ja auch schon ein bisschen angezickt und so. Und hier wird es auch an die Spitze getrieben. Da geben sie sich wirklich aus Schlechte, was irgendwie möglich ist. Und das ist so richtig, ich weiß nicht, Fremdschämen ist, glaube ich, der falsche Ausdruck. Aber man schaut denen irgendwie gern zu. Oder man leidet gern beim Zuschauen, wie die beiden scheitern. Also, ein Rosenkrieg par excellence. Solltet ihr auf jeden Fall mal schauen, wenn ihr das Gefühl habt, heiraten sei eine gute Idee. Sorry jetzt für den Dämpfer. Der neue 2025, der ja The Roses heisst, den ich angesprochen habe, hat eine ähnliche Prämisse, ist aber ein bisschen anders aufgebaut als der 89er, weil dort ist es aus meiner Sicht geht es ja dort ziemlich los, wo eigentlich der ganze Puff im Hintergrund schon am Laufen ist. Und bei The Roses sieht man übrigens, muss ich vielleicht noch schnell erwähnen, wer die Hauptrolle spielt, die wunderbare Olivia Colman spielt die Frau und der Benedict Cumberbatch ist ihr Mann. Also zwei wahnsinnig, oh, ich kann es gar nicht ausdrücken. Es gibt kein Wort für die zwei Schauspielenden zu bezeichnen, weil die sind einfach wirklich von mir aus gesehen an der Spitze vom Schauspielerischen, wo man momentan kann sehen kann. Aber Benedict Cumberbatch kann man sich vielleicht ein bisschen satt gesehen haben, weil der jetzt auch relativ viel gemacht hat, oder auch im Marvel-Zeug, so als Doctor Strange. Wobei, ich muss sagen, er ist mir immer noch nicht verleidet. Und Olivia Colman, die kann mir, glaube ich, einfach nicht verleiden. Das ist eine von, wo ich jetzt auch auf meine Liste von den Top 5 Lieblingsschauspielerinnen würde machen, also schon vor The Roses, also die ist einfach Wahnsinn und das hat sie jetzt hier noch einmal bekräftigt. Aber die beiden zeigen auf jeden Fall noch ein bisschen die Entstehungsgeschichte so ein bisschen von dieser Beziehung auf, wie dass sie sich ineinander verliebt haben, wo die Leidenschaft herkommt und was die eben kann herführen kann, so von wegen, der zieht man irgendwo aufs Land, hat ein Kind und weiss ich was und beide wollen noch so ihre Karriere weiterverfolgen. Sie ist eine Köchin, er ist ein Architekt und seine Projekte scheitern, beziehungsweise ein Projekt scheitert ziemlich offensichtlich und sie macht dann richtig Furore als Star-Köchin und kann mit dem Karriere machen. Und das habe ich auch noch einen schönen Dreh gefunden. Normalerweise, also gut, heutzutage sollte das ja eigentlich gar keine Frage mehr sein, aber früher war es ja klar gewesen, der Mann macht Karriere und die Frau muss daheim zu den Kindern schauen. Hier ist es eben umgekehrt. Das habe ich noch so einen schönen Kniff gefunden, wenn noch ein bisschen offensichtlich. Aber sie hat eine grosse Karriere als Köchin unterwegs und er muss nicht zu den Kindern schauen und dann zieht sie so ein bisschen zu quasi so Nazi-Hardcore-Sportler. Aber ja, das ist ja eigentlich egal. Und ich muss sagen, es ist für nicht zu viel zu verraten, einer von meinen Highlights aus diesem Jahr. Also ich habe auch gehört, dass viele gefunden haben, der Film ist für nichts, blablabla. Ich habe den wirklich super gefunden. Also er ist extrem gut geschrieben, muss ich sagen. Der Film, da passen Pointe einfach wie Faust aufs Auge. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe so manchmal laut rauslachen, obwohl ja eben hier auch das Ding mit dem leer schlucken, zwischendurch auch mal ein bisschen vorkommt. Aber so auf eine sympathische Art und Weise, also es ist so bitter und auch wie der Film aufhört, muss ich euch jetzt sagen. Also er hätte nicht besser aufhören können aus meiner Sicht. Das ist für mich wirklich so ein rundum gelungenes, unterhaltsames Filmerlebnis gewesen, wo ich trotzdem, dass es ziemlich düster ist, was da zum Teil passiert, so mit einem blöden Grinsen aus dem Kinosaal bekommen. Ja, mit meinem Kollegen, der mitgekommen ist, hat gesagt, du, eigentlich ist es ja verdammt bitter, was jetzt da erzählt ist worden. Aber ich habe jetzt das so richtig als Feel-Good-Movie abgespeichert. Das so als Film, wo ich so, ich bin gut gelungen gewesen und das hat gerade in die Woche eh gepasst, weil sonst so viel Scheiß passiert ist. Also ich dachte, bäh, ist irgendwie eine Kackwoche. Und dann kommst du so aus dem Kino bei so einer Geschichte. Gut, das sieht vielleicht auch mehr über mich aus als über alle anderen, aber ja, das sei mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall, wenn ihr so ein bisschen morbiden Spass mögt verleiden, so wie ich, und so ein bisschen gerne hat, wenn es so ein bisschen ins düstere, dreckige, so ein bisschen dunklen Humor reingeht, Aber ja gut, es ist immer noch so ein bisschen eine Light-Version vom dunklen Humor. Wir reden jetzt hier nicht irgendwie vom Adams-Äpfel oder Flickering Lights oder andere schwarze Komödie, was es gibt. Aber der hat mich wirklich positiv überrascht. Vielleicht auch, weil ich nichts erwartet habe. Weil ich dachte, ja, jetzt rollen sie die Geschichte wieder auf. Oder haben wir doch mit dem Rosenkrieg dann 1989 schon mal gehabt. Das wird doch eh nichts. Darum ist mir ein bisschen positiver in Erinnerung. Also vielleicht hätte es auch sein. Aber ich könnte den sehr gut empfehlen. Im Kino läuft er, glaube ich, nicht mehr. Aber falls der mal irgendwo in einem Streaming auftaucht oder dir dem irgendwie begegnet, man müsste nicht extra Geld dafür ausgeben, aber wenn ihr den mal seht und mich fragt, sollte man den schauen, ich kann ihn wirklich empfehlen. Macht doch das mal, wenn ihr wollt. So, kommen wir zum nächsten Streich, den ich im Vorfeld hingegen gedacht habe, der wird mir sehr gut gefallen.
I need you, brother. Sensei. Sensei, Sensei, please.
Courage, Bob. Courage.
That's it. Courage. Yeah, yes. Thank you. Hey, thank you, Sensei. Thank you, Sensei. Thank you. God damn it! Viva la Revolution!
Passend zum Namen, wo der Podcast früher gehabt, wo ich noch mit Mike Bader unterwegs war, Spätzünder, bin ich auch ein bisschen Spätzünder gsi, bis es zündet hat mit dem Paul Thomas Anderson. Nicht, weil ich viel mal gesehen und gefunden habe, sondern weil ich einfach lang gar keine Berührungspunkte hatte mit dem Regisseur. Aber jetzt habe ich grosse Werke nachgeholt, wie zum Beispiel Magnolia, wobei dort bin ich jetzt nicht ganz so wahnsinnig warm geworden damit, aber eben There Will Be Blood zum Beispiel. Oder sein frühes Werk Boogie Nights, dann jetzt in der jüngsten Vergangenheit Licorice Pizza, wo ich ja auch als einen der grandiosesten Filme würde bezeichnen aus den 2020er. Und der hat eben jetzt auch das Jahr einen Film rausgegeben, One Battle After Another. Und wenn ihr die Stimme erkennt habt, mit dem Leonardo DiCaprio. Und trotzdem, dass ich ein bisschen spät war, oder wie man auf gut Amerikanisch sagt, late to the party, sind die Filme von ihm mittlerweile bei mir auf der Pflichtliste, wenn man so etwas hat überhaupt. Wenn so etwas rauskommt, dann ist das wirklich bei mir in der Top 10, muss man unbedingt schauen im Kinojahr und auch im Kino schauen natürlich. Und da ist eben One Battle After Another ist natürlich auch drauf gestanden auf dieser Liste. Was noch dazu kommt, dass ich sowieso jetzt mittlerweile bei jedem Leonardo DiCaprio-Film ins Kino renne. Weil ich den Typ einfach uhuere geil finde, wie der spielt. Das ist wirklich einer von meinen Lieblingsschauspielern. Und da haben sich eben die beiden endlich mal gefunden, weil die haben schon lange etwas zusammen machen. Also DiCaprio, gut, das kann auch noch ein bisschen Promo-Zeug sein, natürlich. Aber ich habe ihm so ein bisschen abgekauft, dass er wirklich gesagt hat, er hätte schon lange mal mit dem Paul Thomas Anderson zusammenarbeiten und jetzt bei One Battle After Another ist endlich mal auf den Stand gekommen. Und ich finde, der Ausflug von diesen beiden, dass sie es jetzt endlich geschafft haben, der ist gelungen. Die zwei haben es gut hergebracht. Das ist definitiv einer von diesen Filmen, die ich auch würde sagen, so wie The Roses zum Beispiel, bei dem hätte ich es nicht erwartet, bei One Battle After Another habe ich es erhofft. Aber auch einer, der auf der Top-Liste, Top 5, landet von diesem Jahr. Und da ist nicht nur der Leo DiCaprio schuld, oder die Inszenierung von Paul Thomas Anderson, es sind ja die wunderbar besetzten Nebenrollen von Benicio del Toro zum Beispiel, der wahnsinnig geil ist, als Sensei, den wir vorher gehört haben, wie der Leo DiCaprio adressiert, oder Sean Penn als Gegenspieler, der ja auch ultra rausholt, was er einfach schon lange nicht mehr zeigen konnte, wenn ihr mich fragt. Also sehr schön, dass der Sean Penn ist sowieso ein grandioser Schauspieler und darum ist es wunderbar, dass er jetzt hier auch nochmal so ein bisschen seine Facetten zeigen kann. Wobei eben gewisse Leute haben gefunden, er sei ein bisschen zu plakativ als Bösewicht dargestellt. Ist mir echt gleich, also für mich jetzt passt, wenn andere finden, ist nicht okay. Auch diese Meinung respektiere ich, aber ich habe gefunden, wenn man das dem Film vorwirft, dann hat man schon an anderen Orten so eine Kritik anbringen. Ja, um was geht es eigentlich überhaupt in One Battle After Another? Ich frage jetzt natürlich nicht zu viel, es geht um so eine Untergrund-Revolution-Gruppe, French 75 heissen die. Die haben 75 Abschiebungsgefangene befreit. Der Militäroffizier, der eben gespielt wird von Sean Penn, der wird dann auf den Plan gerufen, weil sie mit dem dann in Kontakt kommen und der möchte einfach denen das Handwerk legen und an Pranger stellen. Und 16 Jahre später spielt eigentlich die Haupthandlung von diesem Film. Da lebt eben der DiCaprio als ehemaliger Revoluzzer, recht paranoid mit seiner Tochter irgendwo versteckt in einem Wald. Bekommt aber mit, dass der Militäroffizier, also der Sean Penn, gang noch auf der Jagd ist nach diesen ehemaligen French 75. Und dann entsteht dann daraus so ein Katz- und Maus-Spiel, das durchaus zum Teil auch recht lustig und slapstickig ist, was ich ja müsste sagen. Und spannend dazu auch noch. Also ich möchte noch nur die Autoverfolgung gesagt gegen Schluss ans Herz legen, wo eigentlich überhaupt nicht spektakulär irgendwie mit grossen Showwerten irgendwie möchte ich überzeugen, aber einfach so durch die Spannung, durch die Musik und durch die Inszenierung von Paul Thomas Anderson, glaube ich, zu einer von meinen Lieblingsszenen aus den Kinofilmen dieses Jahr könnte werden. Hat bei mir fast Top-Wertung von 5 von 5 bekommen. Leider ist er am Schluss dann so, das Ende habe ich so gefunden, dass es zerfasert, dann so ein bisschen, dass ich gewisse Sachen dann noch weiter erzählt wurde oder das Ende erzählt wurde, das ich nicht gebraucht hätte. Darum gibt es nur ein 4,5 von 5, aber trotzdem, liebe Leute, wenn ihr den Film nicht gesehen habt und wenn ihr Freude habt an Paul Thomas Anderson Filmen, am Leo DiCaprio als Hauptrolle, plus muss ich jetzt noch die wunderbare Nebendarstellerin erwähnen, die jetzt den Namen nicht mehr weiss, darum gehe ich jetzt gut schnell nachschauen, wie die heisst. Die Tochter spielt von DiCaprio, die wird nämlich auch bei mir bei einer Jahresendfolge, Abschlussfolge, wird die bei mir wirklich so als Anwärterin gelten, als beste Performance aus diesem Jahr, und das ist Jace Infinity. Wahnsinn, ich hatte die überhaupt nicht auf dem Radar gehabt, aber die hat eine wunderbare Leistung abgeliefert in diesem Film. Drum, one battle after another. Was ihr gehört habt, kann sein, oder jetzt gibt es so die Anti-Trump, weiss ich was, Bewegungen, wo überall sind und dass man irgendwie das Gefühl hat, jetzt kommt nochmal so ein Film, der sich dagegen wehrt. Erstens ist der Film schon viel früher entstanden, noch bevor Trump zum zweiten Mal gewählt wurde, und zweitens, lasst mal ein bisschen zwischen den Zielen. Dann versteht ihr vielleicht auch, warum der Film, ich meine, ich brauche den Ausdruck relativ selten, ein kleines Meisterwerk ist vom Jahr 2025. Was ich mir von einem anderen Film eigentlich auch ein bisschen erhofft hätte, jetzt finden wir raus, ob es dir auch so geworden ist.
My Maker told his tale. And I will tell you mine. Remember pieces, memories of different men. And I saw it, your name. Victor.
Was Robert Eggers Ende letztes Jahr oder beziehungsweise der Schweiz anfangs dieses Jahr ins Kino gebracht hat mit Nosferatu, hat jetzt auch der Guillermo del Toro gemacht im Herbst mit Frankenstein. Der Stoff begleitet ihn schon seit Ewigkeiten, glaube ich, auch seit jüngster Kindheit. In jedem von seinen Filmen hat er quasi die Frage schon eingebaut, wer ist hier eigentlich das echte Monster, wer ist missverstandene Charakter, ähnlich wie der Tim Burton das ja gemacht hat. Meistens sind es eben nicht die Kreaturen, die optisch wie Monster aussehen, sondern Menschen rundherum. Man hat es gesehen bei Devil's Backbone, Hellboy und Hellboy 2 sind ja Monster eigentlich Sympathieträger. Nightmare Alley hat man das auch ein bisschen gesehen mit dieser Freakshow, wo ja echt die, die als Freaks dargestellt werden, auch gar nicht wirklich Freaks sind. Aber am offensichtlichsten natürlich beim Oscar-Film von ein paar Jahren Shape of Water, wo ja sich eine Putzkraft in so ein Wasserwesen verliebt. Und alle die zeigen, wie fest dass der Guillermo del Toro das Frankenstein-Thema verinnerlicht hat. Und darum ist es so ein bisschen interessant gewesen, dass er jetzt den Stoff, also der ursprüngliche Stoff von Mary Shelley, der ja schon über 200 Jahre alt ist. Und ja, von mir muss ich jetzt auch sagen, der hat bei mir auch einen recht grossen Stellenwert, weil ich das so als Maturlektüre zum Beispiel gelesen habe, auf Deutsch und auf Englisch. Und ich habe als Kind sogar mal eigenen Comic gezeichnet. Dann zumal noch basierend auf der Verfilmung von Kenneth Branagh über Frankenstein und sein Monster. Also Monster ist sie eben nicht, seine Kreation, wenn man so will. Und ich habe einen rechten Bezug auch zu diesem Stoff. Nicht ganz so wie der Guillermo del Toro offensichtlich. Und darum bin ich sehr gespannt gewesen, was er jetzt daraus macht, wenn er viel Geld bekommt und der Originalstoff kann verfilmen. Also nachdem dass er ja das Thema an sich schon in ganz vielen Filmen umgebracht hat. Das ist ja immer ein bisschen gefährlich, wenn man das näher macht. Man hat es ja beim Nosferatu gesehen von Robert Eggers. Die Referenzen und die Hommagen in anderen Filmen, die man vielleicht gemacht hat. Also jetzt, meine von den Regisseuren, die haben ja zum Teil so Anspielungen auf ihren Lieblingsstoff schon eingebaut. Aber beim Del Toro war es sehr offensichtlich gewesen. Und es kann natürlich sein, dass die manchmal ein bisschen besser sind, als wenn man den Stoff an sich einfach eins zu eins verfilmt. Und leider muss ich sagen, hat das auch bei Frankenstein zutroffen. Also, versteht mich richtig, ich finde den Film nicht grundschlecht, aber eben, ich meine, die hohen Erwartungen, die waren halt auch gesetzt gewesen. Und seien wir ehrlich, gerade bei mir hätte er die wahrscheinlich nicht erfüllen können. Also, obwohl ich eigentlich sehr zuversichtlich gewesen bin, bis ich den ersten Trailer gesehen habe, ich schon so ein bisschen gewusst, das könnte in eine Richtung gehen, wo mir vielleicht teilweise nicht gefällt, obwohl ich auch Elemente entdeckt habe, die mir sehr gefallen haben. So das Schauspiel, muss man sagen, ist in diesem Film mehrheitlich grandios, wenn es um die Hauptdarstellenden geht. Also mal eben abgesehen von den Nebenfiguren wie Mia Goth, Christoph Waltz und der Typ, der Brütsch von Frankenstein spielt, die sind von mir aus gesehen alle so ein bisschen vergessenswert. Gut, Christoph Waltz, der hat halt einfach sein Charisma und seine Präsenz, die er echt quasi in allen Filmen mittlerweile spielt, die er in den letzten paar Jahren gemacht hat. Wäre für mich so ein kleiner Kandidat für
Mach mal Pause!
Das finden wir dann vielleicht noch ein Jahr raus, ob der dort vielleicht sogar gewinnt. Ich überlege mir das gut, weil er ja eben auch noch gut da in dem Dracula-Film von Luc Besson noch drin war. Den habe ich zwar nicht gesehen und ich habe von verschiedenen Leuten gehört, dass der Waltz dort das Highlight ist, weil er so die komische Seite noch reinbringt, also die lustige Seite. Würde ich gerne sehen, in dem Fall. Also eigentlich ist der Waltz der einzige Grund, warum wir den Film antun, aber den kann ich sicher nicht im Kino schauen. Aber ich weiche ab vom Thema. Also, ich wollte nur so die Leistung jetzt in diesem Film ein bisschen abwerten von Mia Goth, Christoph Waltz und Brütsch. Eben der, der Brütsch spielt, von Frankenstein, keine Ahnung mehr, wer das ist. Das ist ein deutscher Schauspieler, muss ein toller Typ sein. Also, ich glaube, der hat schon einen drauf, aber jetzt gerade in diesem Film ist er einfach sehr farblos geblieben. Außer dass er eine von diesen krassen Zitat rausholt, wo man so denkt, das hätte es jetzt einfach nicht gebraucht. Das wissen einfach alle, die den Stoff Frankenstein kennen. Victor, you are the monster! Ja, und da wären wir schon beim anderen Problem, wo mit dem Film mitschwingt, aber da kommen wir dann später dazu. Zuerst möchte ich noch die Top-Leistungen loben von den Hauptdarstellenden in diesem Film. Allen voran natürlich der Jacob Elordi als Kreation von Frankenstein. Das ist ja so ein typischer britischer Hollywood-Schönling. Ich habe den auch schon in Filmen gesehen, zum Beispiel als letztes da bei dem Saltburn, der glaube ich vor 2 Jahren rausgekommen ist. Also dachte, warum nimmt man ausgerechnet so einen gut aussehenden Typ für eine Kreatur zu spielen, die den Leuten Angst macht? Aber dann im Nachhinein, als ich so ein bisschen an Grundstoff zurückgedacht habe, ist es mir dann schon eingeleuchtet oder hat es mir eingeleuchtet, weil Frankensteins Kreation ist ja per se nicht wüst. Es sind erst die Augen, die leuchtigen, gelben Augen, wo der Frankenstein dann Angst bekommt von der Kreatur. Aber sonst an sich die Kreation, die ja zusammengebastelt ist aus verschiedenen Leichenteilen, sieht eigentlich gar nicht so abstoßend aus. Und das habe ich gefunden, habe sie hier gut hergebracht. Und natürlich, was da auch sehr drin spielt, der Jacob Elordi, man mag vielleicht noch nicht so viel von ihm gesehen haben und beziehungsweise vor allem nicht Sachen, die er wirklich brillieren konnte. Er hat halt einfach ein schönes Gesicht. Und hier kann er wirklich auch mal zeigen, dass er auch schauspielerisch etwas drauf hat. Also das ist wirklich wahnsinnig. Ich habe gefunden, das war für mich so ein bisschen das Highlight von diesem Film, den ich so ein bisschen mittelmässig bewerte, sonst so im Rest. Aber der Typ hat es wirklich gut überbracht, weil ihm das Auto einfach nicht hat zutraut. Und dann kommt auch noch der Oscar Isaacs dazu. Von dem habe ich es natürlich schon ein bisschen erwartet, weil ich ein bisschen weiss, was der für eine Bandbreite an darstellerischen Fähigkeiten im Angebot hat. Und bei ihm habe ich auch müssen sagen, der hat einfach auch abgeliefert. Und was cool ist bei ihm, normalerweise hat man ja immer so eine leichte Sympathie mit dem Viktor Frankenstein, und bei ihm ist es wirklich ziemlich schnell mal klar, mit dem Typ, das ist irgendetwas falsch. Also von dem her hat er sehr gut übergebracht und macht es wirklich unglaublich gut. Also eine perfekte Wahl für den Viktor Frankenstein. Also das Duo, das würde ich gerne noch in einem anderen Film sehen, der vielleicht ein bisschen besser ist. Jacob Elordi und der Oscar Isaacs. Die haben das recht gerettetes Teil hier, muss ich sagen. Weil es hat dann gleich so Sachen, weil der Guillermo del Toro ist ja eigentlich so bekannt für seine Handwerke, die er macht. Also es ist alles handgemacht, die Effekte und so. Ich meine, Pinocchio, der vor kurzem oder vor 2-3 Jahren erschienen ist, das ist ja das Paradebeispiel, wo sie die Stop-Motion-Sachen alles von Hand mit kleinen Figuren gemacht und so. Und das hat er ja auch schon in früheren Filmen gemacht. Das ist alles die Maske und so. Das ist alles noch handgemacht gewesen. Und hier, ich weiß nicht, ob das das Netflix-Budget ist, wo da so ein bisschen im Gegenstrich gefahren hat, aber da hat es halt schon so ein paar Computereffekte drin, die nicht nur schlecht sind, sondern wirklich grottig. Also, ich spiele da auf Schaf und Wolf an. Also, was ist zur Hölle da passiert? Wie haben wir das können durchwinken? Es tut mir leid, also das hat mich wirklich zum Teil daraus gerissen. Und am Schluss muss man sagen, leider machen sie nicht allzu viel aus dem Stoff, wo Mary Shelley eigentlich so auf dem Silbertablett serviert hat. Und gut, man muss auch sagen, ich habe mich natürlich sehr intensiv mit dem Stoff befasst und kann man den Stoff wirklich 1:1 in einen Film übersetzen, das sei auch mal dahingestellt, ist auch immer ein bisschen schwierig. Aber die ganze Thematik, darf jemand Gott spielen oder nicht und Zeug und Sachen, das fällt hier eigentlich weg. Es geht alles ein bisschen auf die Pseudo-Vater-Thematik, wird das abgebrochen, wie es ja beim Del Toro noch häufig der Fall ist. Und das ist irgendwie ein bisschen wenig. Und dann eben, wie ich vorher gesagt habe, es wird dir einfach so mit dem Dampfhammer ins Gesicht gedrückt durch gewisse Dialoge, die überhaupt keinen Sinn ergeben, einfach nur, weil man den Leuten sagen muss, hey, du musst den Fall verstehen, es geht um das im Fall. Oh, weißt du, hey, traut doch den Leuten mal ein bisschen zu, dass sie auch selber ein bisschen überlegen können und vielleicht checken, was das Thema ist. Also eben so Aussagen wie «Victor, you are the monster». Ah ja, wirklich, das haben wir im Fall schon vor 3/4 Stunden. Mindestens haben wir das schon gecheckt, dass er eigentlich das Monster ist und nicht der andere, der dort im Keller eingesperrt ist an der Kette. Also, tut mir ein bisschen leid, aber das ist vielleicht auch so dem Streaming-Publikum, keine Ahnung, oder so die Massenabfertigung, die man halt mittlerweile auf diesen Streaming-Plattformen muss machen. Wobei, das zieht irgendwie auch nicht so ganz über, dass eben Pinocchio viel besser gemacht hat. Auch dort kann es von mir aus gesehen banal gewesen sein, ich weiss es nicht, ich habe den Film schon ein Zeitchen nicht mehr gesehen, vielleicht müsste ich den nochmal schauen, aber dort habe ich das Gefühl gehabt, dort sind die unterschwelligen Mitteilungen, die noch kommen, nicht so mit dem Dampfhammer irgendwie daherkommen, sondern man hat sich wirklich noch so ein bisschen selber etwas können überlegen und man hat sich auch noch ein bisschen etwas überlegen wollen, wenn der Film fertig ist. So, was habe ich jetzt da gesehen? Was ist da eigentlich passiert? Das ist bei diesem Film überhaupt nicht so. Das ist so das Prinzip, wie mein Bär Alben gerne sagt, schau hin und geh vorüber. So, es gäbe noch ein paar Sachen, die ich könnte erwähnen könnte, wie zum Beispiel House of Dynamite von Catherine Bigelow. Der ist ja auch vor kurzem rausgekommen auf Netflix, wo es darum geht, dass eine Atomrakete auf die USA abgeführt wird. Und dann so der ganze Prozess, wo Dummies merken, da kommt eine Atombombe auf uns zu, finden wir raus, wer es war und was machen wir überhaupt dagegen, was steckt alles dahinter, thematisiert. Oder Ballad of a Small Player, der neue Film von Edward Berger, der ja mit Conclave einen Oscar-Anwärterfilm rausgebracht hat vor kurzem. Und mit einem von meinen absoluten, und da zählt es wirklich, das absolut möchte ich gerne betonen, Lieblingsschauspieler, der immer noch sträflich vernachlässigt wird, wenn es um Preise geht, der Colin Farrell. Der spielt da so einen abgefuckten Alkoholiker-Spielertyp, der zu Macau probiert, das grosse Geld zu machen. Und der Film ist ja auch bei vielen nicht gut angekommen. Den habe ich irgendwie auch noch cool gefunden. Aber eben, wie gesagt, da rede ich das anderes Mal vielleicht noch ein bisschen genauer drüber. Und dann Sinners habe ich auch noch nachgeholt. Der Film von Ryan Coogler, der ja schon Creed gemacht hat zum Beispiel, also Rocky's Legacy, also wo der Sohn von Apollo Creed, der ja früher mal der Gegner war von Rocky, dem Boxer, und er dann zu seinem Mentor geworden und dann gestorben ist. Und jetzt zieht eben der Rocky quasi der Creed, der Sohn von Apollo, auf zum neuen Boxer. Der hat er inszeniert, Black Panther, die Marvel-Verfilmung. Judas and the Black Messiah hat Rock gemacht. Und der hat jetzt eben so einen Film rausgebracht, den Sommer, wo recht durch die Dilli gegangen ist. Sinners, oder wie er in der Schweiz heisst, oder im deutschsprachigen Raum, Blood and Sinners. Warum auch immer, keine Ahnung. Das spielt in den 1930er Jahren, wo zwei Brüder in Mississippi, also zwei dunkelhäutige Brüder, muss man sagen, einen Club auftun, nur für die schwarze Bevölkerung. Und der Michael B. Jordan spielt die Doppelrolle von diesen Brüdern, die Zwillinge sind. Die sind vorher irgendwo in Chicago, ist, glaub ich, so halt im Gangstermilieu unterwegs, so als Handlanger, glaube ich, sogar vom Al Capone, wenn es mir recht ist. Und kommen eben dann zurück in ihre kleine Heimatstadt und wollen dort eben den Club auftun, wo sich die schwarze Bevölkerung ein bisschen bespassen kann. Und der ist recht abgefeiert worden. Ich wollte jetzt auch gar nicht viel erzählen, was die Prämisse ist von dem Film. Und ich muss sagen, also von der Musik her, boah, das ist ein Soundtrack, den ich mir immer noch reinziehe. Also, der verfolgt mich fast ein bisschen. Finde ich sackstark. Sonst so, ja, gut, das war vielleicht auch wieder ein bisschen die Erwartungshaltung. Das Problem, weil ich den nicht im Kino gesehen habe und erst dann so auf Zutun fangen habe, gefunden, hey, das ist ein Film, der wird dir hure gefallen, das ist hure geil. Ist mir irgendwie die Prämisse gleich ein bisschen zu flach gewesen, muss ich sagen. Aber eben, wenn man den mir halt so anpreist, als jemand, der halt einfach schon relativ viele Filme gesehen hat, hat es dann halt doch nicht ganz gelangt für mich, zu sagen, wow, was für ein Meisterwerk. Das ist von mir aus gesehen weit davon entfernt. Ich würde ihn aber auch nicht auf meine Flop-Liste tun, aber mehr so auf die Liste, habe ich letztes Jahr zum Beispiel auch gemacht. So, okay, no. Schneck war, aber jetzt nicht irgendwie weltbewegend. Aber eben, ich rede dann über all die Sachen, die ich jetzt aufzählt habe, rede ich noch ein bisschen ausführlicher darüber, wenn ich dann die Jahresendfolge mache. Ich weiß noch gar nicht, wann das dann hier rauskommt. Das wird wahrscheinlich wirklich so das letzte Wochenende sein, im Monat Dezember, wenn alles gut läuft. Hoffe ich jetzt mal. Aber eben, ich habe es schon angekündigt, ihr müsst jetzt nicht nochmal so lange warten. 3 Monate, das ist schon ein bisschen lang. Also, wenn ihr mir da die Freundschaft gekündigt oder die Treue, dann könnt ihr es gut verstehen. Aber ja, es kommt gleich noch etwas, und zwar im Dezember, wahrscheinlich so um Weihnachten rum. Einer von meinen absoluten Lieblings, ich habe es nochmal gesagt, absoluten Lieblings-Weihnachtsfilmen. Wobei man dort kann sagen, ist der Weihnachtsfilm? Ich finde schon, und zwar geht es um das hier. Also alle, die die Filmreihe kennen, die haben jetzt die Gänsehaut bekommen wahrscheinlich, und alle anderen haben also gedacht, what the fuck ist denn das mit dem Pornosaxophon? Ja, es geht um die Lethal Weapon-Reihe, die grosse Folge, die ich mit dem Kühne und mit dem Stu schon vor Wochen aufgenommen habe und immer noch am Schneiden bin, damit die auch perfekt irgendwie Zweck gemacht ist. Weil da liegt mir eben schon so ein gewisser Drang drin, dass die Folge am Schluss gut rauskommt, und darum bin ich dort noch so ein bisschen am Schrüble und Büschele, damit es dann auch wirklich gut ankommt. Wir haben die ganze Reihe besprochen, sehr wichtig. Und es ist halt einfach eine von meinen absoluten Lieblings-Action-Film-Reihen. Und darum gebe ich dort auch so viel Effort rein. Ich habe mich auch lange ziert, überhaupt eine Folge zu machen. Zu dem, weil ich so das Gefühl hatte, ich glaube, ich kann gar keine Folge über Lethal Weapon machen, wo ich am Schluss dann zufrieden bin. Und irgendwie ist ja gemerkt, ja gut, wenn du nicht kannst zufrieden sein, kannst du es eh machen, weil das spielt ja keine Rolle. Ja, und ja, warum der um Weihnachten? Ich habe es vorhin gesagt, die erscheint dann, es ist für mich ein Weihnachtsfilm, und für alle, die jetzt noch dran sind, weiss ich, du eben möglich ein Weihnachtsfilm, habe ich jetzt noch das Gegenbeispiel, es wird nämlich im Film, im ersten, wird sogar ausgesprochen, dass es ein Weihnachtsfilm ist.
Guten Morgen, Sir. Sagen Sie mir, welcher Tag heute ist? Welcher Tag?
Weihnachten, du
Ich frage mich halt immer noch, seht ihr Weihnachten, du Schwanz? Aber eben, wie gesagt, er spielt an Weihnachten. Er muss einen gewissen Teil davon. Darum gibt es keine Zweifel mehr daran, dass es ein Weihnachtsfilm ist, oder? Und falls ihr noch nicht zu alt seid für diesen Scheiß, könnt ihr bis dorthin, bis die Folge erscheint. Das genaue Datum weiß ich noch nicht, weil ich eben noch ein bisschen um ein Büscheln bin, noch im Kosmetik betrieben. Könnt ihr aber gleich nochmal in die Spotify-Playlist reinhören, Filmsünder im Exil. Dort findet ihr, wie gesagt, all die erwähnten Podcast-Auftritte, die ich vorhin gesagt habe. Und ja, damit wir den Mike nochmal hören, weil er auch noch nicht zu alt ist für diesen Scheiß. All die Folgen plus die Playlist findet ihr natürlich.
Quelle dazu findest du in den Shownotes.
Und an dieser Stelle danke ich euch, dass ihr mir nicht Freundschaft gekündigt habt, obwohl es so lange gegangen ist, bis ich wieder mal etwas rausgebe. Und sogar noch etwas verschnupft, ist auch etwas mühsam zum Zuhören, je nachdem. Aber ihr habt durchgehalten bis zum Schluss und für das gibt es einen grossen Applaus. Der ist für euch, der ist für euch. Merci vielmal. Soll jetzt nicht geschleimt rüberkommen, aber ich bin wirklich froh, dass es da wirklich noch so 2, 3, vielleicht auch 10, 20 Nasen gibt, die das noch so hören. Und darum wünsche ich euch allen, liebe Hörende, weiterhin eine ganz schöne Weihnachtszeit. Habt's gut und habt Sorge, wie ich früher auch am Radio gesagt habe. Und schaut bitte, dass euer Weihnachtsfest nicht so ausartet, wie bei Familie Griswold.
I don't want to tell them what a cheap, lying, no good, rotten, four-flushing, low-life, snake-licking, dirt-eating, inbred, overstuffed, ignorant, blood-sucking, dog-kissing, brainless, dickless, hopeless, heartless, fat-ass, bug-eyed, stiff-legged, spotty-lipped, worm-headed sack of monkey shit he is. Hallelujah!
Okay, that's a wrap.